Früher wäre dieser Vorschlag mit Gespött aufgenommen und als zerstörerisch gegenüber Eigeninitiative und Verantwortung verunglimpft worden. Martin Luther King, 1967.
Die Menschen auf der Straße fordern ein Grundeinkommen. Einen festen Betrag, jeden Monat. Für nichts. Einfach so aufs Konto. Genug zum Leben. Der Himmel ist grau über Berlin. Jemand trägt einen großen Regenschirm. Rettungsschirm Grundeinkommen steht darauf. Viele kennen sich hier, begrüßen einander. Aus ganz Deutschland sind sie gekommen. Vom Brandenburger Tor bewegt sich die Demonstration durch den Tiergarten. Einige Teilnehmer tragen goldene Kronen auf dem Kopf. Eine Frau hält ein Schild in der Hand. Arbeit ist keine Ware, sie ist mein Leben, das bin ich. Als sie das Parlamentsgebäude erreichen, wenden sich die Demonstranten mit ihrer Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen, kurz BGE genannt, direkt an die Bundeskanzlerin.
Angela, das BGE ist da! Angela!
Man kann nicht damit rechnen, dass die Regierungen Grundeinkommen prima finden, weil das bedeutet Machtverlust. Die Politik bezieht ihre Macht dadurch, dass sie sagt, wir werden das für euch gut machen. Wir sorgen für euch. Wenn jetzt die Menschen das Gefühl haben, ey, ich kann vermutlich am besten für mich selber sorgen, dann bedeutet das einen Machtverlust für die Politik.
Wenn Geld umsonst ist, die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen. Ein Feature von Maike Hildebrandt.
Ich weiß, dass in den Parteien darüber nachgedacht wird. Sie hassen es zu großen Teilen. Aber was sie am allermeisten fürchten und auf gar keinen Fall wollen, ist das kleine Wörtchen bedingungslos.
Adrienne Göhler war Präsidentin der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg und kurzzeitig unter Rot-Grün Kultursenatorin in Berlin. Später Kuratorin des Hauptstadtkulturfonds. Jetzt arbeitet sie als freischaffende Kuratorin und Publizistin.
Naja, ich habe ja lange im Kulturbereich gearbeitet, verstehe mich auch als Teil desselben. Und um mich herum habe ich die Menschen immer ärmer werden sehen. Und gleichzeitig ist meine Analyse der Gegenwart die, dass ich sage, wir sind ein Land ohne Bodenschätze. Wir haben nur die Ressource Kreativität. Und wie verrückt müssen wir sein auf das Wissen und das Können der Künste und der Wissenschaften, die nicht verbeamtet, angestellt, regelmäßig in Arbeitsverhältnissen sind, verzichten zu können. Wir können das nicht. Also habe ich nach Wegen gesucht, wie kann man das eigentlich verändern?
Die Psychologin war Gründungsmitglied der Grünen und in den 80er Jahren Abgeordnete der Grünen Frauenliste in der Hamburger Bürgerschaft, trat dann aber aus der Partei aus. Im Eingangsbereich ihrer Wohnung lehnt ein großes Schild an der Wand. Freiheit, Gleichheit, Grundeinkommen. Es gibt Kräutertee und griffbereit liegt eine silberne Dose, aus der sie den Tabak für die selbstgedrehten Zigaretten nimmt.
Wir wollen ja immer das Land der 1000 Ideen sein. Wie wäre es denn, wenn Deutschland mal die damals sehr oft kopierte Sozialgesetzgebung von Bismarck erneuern würde, zeitgemäß machen würde und auch dem Umstand Rechnung tragen, dass es in unseren Breitengraden nie mehr eine volle Erwerbstätigkeit geben wird.
Was uns bevorsteht, ist die Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgegangen ist, also die einzige Tätigkeit, auf die sie sich noch versteht. Was könnte verhängnisvoller sein? Hannah Arendt, Vita Activa, 1958.
Bedingungsloses Grundeinkommen. Jeder, Alte, Junge, Kinder, Rentner, bekommt es. Die Höhe muss existenzsichernd sein. Es gibt keine Bedürftigkeitsprüfung und keine Pflicht zur Arbeit.
Paradiesische Zustände? Jedenfalls das Gegenteil von Hartz IV. Selbstverständlich könnte jeder das Grundeinkommen durch Erwerbsarbeit noch aufstocken. 8 Stunden am Tag oder halbtags arbeiten oder eine neue Existenz gründen.
Alle bisherigen staatlichen Transferleistungen, die der Mindestsicherung dienen, werden gestrichen. Arbeitslosengeld, Kindergeld, Wohngeld, die Ausbildungsförderung, Steuervergünstigungen ebenso und der Freibetrag der Lohn- und Einkommensteuer entfallen. Nur wer besonders bedürftig ist, soll noch einen Zuschlag bekommen. Zum Beispiel Menschen mit Behinderung und Pflegebedürftige.
Also es hat natürlich vordergründig eine Attraktivität. Es hört sich gut an, es klingt attraktiv. Wer hätte nicht gerne irgendwie jeden Monat mal so eben ohne weiteres 1.000 Euro oder was auch immer aufs Konto?
Ralf Krämer, Gewerkschaftssekretär bei Verdi, gefällt das Grundeinkommen nicht.
Weil es eben die bisherige Regulierung von Erwerbsarbeit, eben die bisherigen Löhne, das Tarifsystem, die soziale Sicherheit, die da dran geknüpft ist, beseitigen würde. Und Teile eben dieser Grundeinkommensbefürworter genau das auch wollen und auch fordern, dass dann eigentlich der Sozialstaat damit überflüssig wird. Dann auch sagen, da ist doch ganz viel Bürokratie überflüssig, damit spart man dann auch ganz viel Geld. Man braucht die ganzen Leute nicht mehr, die sozusagen im Sozialstaat beschäftigt sind und das alles verwalten. Wenn man sich das genauer anguckt, wird das auch weitaus übertrieben, weil so viele sind das nicht, die da arbeiten.
In seinem Berliner Büro im gläsernen Gewerkschaftshaus an der Spree hängt ein Konterfei von Karl Marx an der Wand. Es erinnert an eine andere Vision von sozialer Gerechtigkeit. Ralf Krämer ist ein gefragter Referent, wenn es um das Grundeinkommen geht. Er hält auf Veranstaltungen dagegen. Nicht immer einfach sei das, erzählt er, weil fast ausschließlich Befürworter kämen. Aber kritische Referenten mit Sachverstand gäbe es kaum. Das Grundeinkommen hält er für illusorisch, viel zu teuer.
Man muss sich überlegen, welche sozialen Kräfte sollen denn sowas durchsetzen? Wir haben jetzt schon extreme Probleme, selbst den bisherigen Sozialstaat zu halten oder zu verhindern, dass die Steuern für die Reichen und die Unternehmen immer weiter gesenkt werden.
Es ist die Voraussetzung, dass Menschen ohne Existenzangst frei sich an der Weiterentwicklung der Gesellschaft beteiligen können. Denn die Existenzangst, hier spricht die Psychologin, ist die große und entscheidende Gegenspielerin der Kreativität.
Wenn die Idee den Menschen innerlich berührt, wird sie zu einer der mächtigsten Waffen, weil sie Begeisterung und Hingabe weckt und die menschliche Energie stärkt und in bestimmte Bahnen lenkt. Erich Fromm, Wege aus einer kranken Gesellschaft, 1955.
Die Demonstration kommt durch die Friedrichstraße. Ein Kind verteilt goldene Kronen unter den Leuten. Sie sind aus Pappe. Ich bekomme auch eine. Im inneren Rand steht eine Aufschrift. Wenn jeder sein eigener König ist, muss keiner der König des anderen sein. Die Kronen sind von der Initiative Grundeinkommen in der Schweiz. Es ist Sonnabend, der 6. November 2010. Am Montag wird eine Petition im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags verhandelt werden. Viele der Demonstranten wollen dabei sein, denn der Antrag verlangt die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens. Ein neues, freies Land mit Grundeinkommen. Ob das möglich ist, hängt wesentlich davon ab, ob es bezahlbar ist. Und die Finanzierung ist ein sehr kontroverses Thema. Dass es zu teuer sei, ist der am meisten verbreitete Einwand gegen ein existenzsicherndes Grundeinkommen. Tagträumerei sei das, behaupten die Gegner. Und die Befürworter werfen den Gegnern vor, das Argument nur vorzuschieben, sich in Wirklichkeit nur nicht mit der Idee auseinandersetzen zu wollen.
Es ist ja eine Arbeitsgesellschaft, die von den Fesseln der Arbeit befreit werden soll. Und diese Gesellschaft kennt kaum noch vom Hörensagen die höheren und sinnvolleren Tätigkeiten, um deretwillen die Befreiung sich lohnen würde. Hannah Arendt, Vita Activa, 1958.
Die Kosten sind tatsächlich nicht einfach zu berechnen. Es lässt sich kaum in Zahlen ermessen, welche Folgen die Existenzsicherung für das Arbeitsverhalten der Menschen hätte. Würden sie weiterarbeiten oder sich mit dem Einkommen zufrieden geben?
Über die Auswirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens lässt sich nur spekulieren. Vielleicht engagieren sich die Menschen unentgeltlich zum Wohl der Gemeinschaft, werden sozial, politisch oder künstlerisch tätig. Möglich, dass es dann mehr Ehescheidungen gibt. Schließlich ist keiner mehr vom anderen finanziell abhängig. Vielleicht werden aber auch mehr Kinder geboren. Wenn Kinder kein Armutsrisiko mehr bedeuten, könnte ja sein. Und was geschehe, wenn Schüler ein Grundeinkommen hätten? Gingen sie dann überhaupt noch zur Schule? Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr Folgen gehen mir durch den Kopf. Lässt sich die Frage nach den Konsequenzen überhaupt zu Ende denken?
Ich kann mir es vorstellen, würde ich mal sagen. Zu Ende denken kann man ja nie was, ne? Weil ich sage immer, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt, ne? Aber der Mensch muss sich ja von der Zukunft Vorstellung machen. Er muss ja die Zukunft antizipieren, um überhaupt in die Zukunft hinein handeln zu können. Weil handeln tun sie immer in die Zukunft. Die Vergangenheit handeln, das bringt ja nichts.
Mit der Vision eines Grundeinkommens beschäftigt sich der ehemalige Unternehmer Götz Werner seit 30 Jahren. Er hat eine große Handelskette aufgebaut, DM Drogeriemarkt. Mein Blick auf die Realität sei entscheidend, meint er.
Aber jetzt schon mal gleich wir zwei, ne? Sie könnten dieses Interview mit mir gar nicht führen, wenn Sie nicht wüssten, dafür bekomme ich ein Einkommen. Wenn Sie keine Versprechen hätten für Sie jetzt als freiberuflich Tätige, da gilt es nämlich ganz genauso, dass Sie dafür ein Einkommen bekommen, dass Ihnen das jemand abkauft, dann können Sie es gar nicht leisten, mit mir ein Interview zu führen. Also ist sozusagen das Versprechen vom Deutschlandfunk, zu sagen, jawohl, Frau Hildebrand, Sie bekommen dafür das und das, ist die Ermöglichung, dass wir jetzt ein Interview führen. Und wenn es das so, mit dem Blick jetzt mal, und das ist ja ein Paradigmenwechsel, ne? Das ist nicht nur eine kleine Verschiebung, sondern Sie haben einen ganz anderen Ausgangspunkt jetzt für die Betrachtung der gesellschaftlichen Realität. Und wenn Sie mit diesem, aus diesem Blickwinkel in die Gesellschaftsrealität schauen, dann stellen Sie fest, ja, das ist ja überall so.
Der Gedanke fasziniert mich.
Und plötzlich trennt sich dann Arbeit und Einkommen voneinander. Dann weiß man, das Einkommen brauche ich, um leben zu können. Das geht gar nicht anders. Die Arbeit brauche ich, und das ist eine völlig andere Perspektive, die Arbeit brauche ich, um mich entwickeln zu können, um über mich hinauszuwachsen.
Persönlichkeitsentwicklung, Vertrauen und Kreativität sind Begriffe, die zählen in Götz Werners Leben. Seine Weltanschauung ist die Anthroposophie Rudolf Steiners. Das Gesetz von Angebot und Nachfrage auf einem Arbeitsmarkt, auf dem die Lohnabhängigen ihre Arbeitskraft verkaufen müssten, wäre in seinem Modell außer Kraft gesetzt. Das klingt idealistisch.
Das ist nicht ideal, das ist real. Real, das können Sie beobachten. Das ist nicht ausgedacht, Sie müssen es nur beobachten.
Bezahlt werde nicht die Leistung, sondern umgekehrt. Die Leistung werde ermöglicht durch den Lohn. Das habe er als Unternehmer immer wieder beobachten können. Das erste eigene Geschäft eröffnete Götz Werner 1973 in Karlsruhe. DM, die Abkürzung für Drogeriemarkt. Inzwischen gibt es mehr als 2400 Filialen. Für seinen Erfolg und seinen liberalen Führungsstil wurde der Unternehmer ausgezeichnet, zum Beispiel mit dem Deutschen Fairnesspreis. DM wird gelobt als ein weitgehend hierarchiefreies Unternehmen. Die Mitarbeiter würden zu größtmöglicher Eigeninitiative ermutigt. Probleme würden am runden Tisch besprochen. Götz Werner ist ein großer Mann, er erzählt mit ausdrucksstarker Mimik, gestikuliert gern. Seine Hände schwingen durch die Luft und ahmen einen Flussverlauf nach.
Also so ein Unternehmen gestalten, das ist so wie so, ein Wasserbauer, ne? Wenn jemand Wasser regulieren will, dann darf er nicht auf das Wasser einschlagen und dem Wasser Vorschriften machen und das Wasser versuchen zu drangsalieren, sondern da muss er entsprechend die Uferböschung so gestalten, ne? Dass das Wasser dahin fließt, wo es hinfließen muss. Im Sozialen tätig sein ist keine direkte Tätigkeit, wo man auf Druck vorankommt, das wird oft gemeint, gar keine Frage, ne? Sondern umgekehrt ist es etwas, wo man vorankommt, wenn man Sog gestaltet.
Die richtigen Rahmenbedingungen schaffen und dadurch bei der Belegschaft unternehmerisches Denken fördern, das hält er für sein Erfolgsrezept. Genauso funktioniere es auch mit der Volkswirtschaft, ist er überzeugt, die Methode sei die gleiche. Bis 2010 war Götz Werner Leiter des Interfakultativen Instituts für Entrepreneurship in Karlsruhe, wo er Studenten in Unternehmensgründung und Führung unterrichtete. Seine Firma DM wuchs schnell und er wurde reich. Es heißt, er sei ein Milliardär. Alles Quatsch, dementiert er. Seine Firmenanteile habe er in eine gemeinnützige Stiftung eingebracht. 2010 hat er auch die Geschäftsführung des Drogeriemarktes verlassen. Jetzt sei er nur noch Beobachter und reist quer durch die Republik von einer Veranstaltung zur nächsten, vom Interview zur Talkshow, um für das bedingungslose Grundeinkommen zu werben. Wie es dann in den Filialen seiner ehemaligen Kette zugehen würde, stellt sich Götz Werner so vor.
Bei uns würden relativ weniger sagen, ich mache das anders. Und manchmal ist es ja auch prima. Ne? Stellen Sie mal vor, Sie haben ganz viele alleinerziehende Mütter. Wenn die dann sagen, Herr Werner, ich habe jetzt Grundeinkommen, bisher habe ich 35 Stunden gearbeitet, ich komme jetzt mit 20 Stunden aus, das wäre ein großer Gewinn, volkswirtschaftlich. enorm, wenn die alleinerziehenden Mütter sagen, ich kann mich jetzt mehr um meine Familie kümmern. Oder meine Tochter, die kommt, das ist die Pubertät, die braucht mich. Ich muss mal 2 Jahre pausieren. Ne? Was heißt pausieren? Ich mache eine andere Arbeit. Das ist ja das Problem. Ich habe mich eben selbst verraten, haben Sie gemerkt. Ne? Das ist auch Arbeit. Und das Problem ist heute, dass wir diesen verengten Arbeitsbegriff haben, der nur sagt, ja, was bezahlt wird, ist Arbeit. Nein, jede Art von Tätigkeit für andere Menschen ist auch Arbeit. Und auch das muss ermöglicht werden. Also auch die Sozialarbeit, auch die Kunst, auch die Kultur, auch die Mütterarbeit, auch die Väterarbeit muss ermöglicht werden. Weil der Mensch muss leben.
Es ist das Ziel des bedingungslosen Grundeinkommens, die vorhandene gesellschaftliche Arbeit gerechter zu verteilen. Nicht nur die vorhandene Erwerbsarbeit, sondern alle gesellschaftlich nützliche Arbeit. Geld als Wertmaßstab gilt nicht länger. Was die einzelne Tätigkeit eines Menschen für die Gesellschaft wert ist, soll nicht ermittelt oder berechnet werden.
Das sei sowieso zu kompliziert, wenn nicht gar unmöglich, meint Götz Werner.
Das Interview, was wir führen, ist überhaupt nicht bezahlbar. Das können Sie gar nicht bezahlen. Wie wollen Sie das bezahlen?
Ein wenig ratlos sehe ich ihn an.
Das braucht eine Weile, bis man das denken kann. Glauben Sie mir, ich habe da auch einige Jahre gebraucht. Also bleiben Sie mal da ganz mutig dran. Nein, wirklich. Aber je mehr Menschen das denken können, desto leichter können das andere Menschen denken. Das ist ja immer so, ne?
Mit der Vision eines Grundeinkommens haben sich schon viele beschäftigt. Philosophen, Psychologen, Soziologen und Dichter sind darunter.
Es wäre besser, jeden mit einer Art Lebensunterhalt zu versorgen, damit niemand zu der grausigen Not gezwungen wird, zuerst ein Dieb und dann eine Leiche zu werden. Thomas Morus, Utopia, 1516.
Der Psychoanalytiker Erich Fromm proklamierte die Idee eines garantierten Einkommens für alle im Jahr 1955. Sie verschwand dann wieder, bis sie in den 80er Jahren erneut zum Thema wurde. Die Krise der Arbeitsgesellschaft wurde offenbar, die neue zunehmende Massenarbeitslosigkeit gesellschaftlicher Alltag. Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler debattierten nun über das Grundeinkommen. Aus unterschiedlichen Richtungen kamen praktische Vorschläge. Der Soziologe und FDP-Politiker Ralf Dahrendorf forderte die Einführung. Der französische Marxist und Sozialphilosoph André Gorz wurde zu einem viel diskutierten Theoretiker mit seinen Thesen zur Krise, Automation und Zukunft der Arbeit. Er stellte Sinnfragen am Ende der Arbeitsgesellschaft und verlangte eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung mit garantiertem Einkommen. Sein Gegenentwurf zur kapitalistischen fremdbestimmten Lohnarbeitsgesellschaft war die Multiaktivitätsgesellschaft.
Eine Pluralität von Produktionsweisen sowie verschiedene Lebensweisen und Rhythmen werden nebeneinander bestehen, wobei jedes Individuum sich in mehreren Dimensionen entfaltet und seinem Leben durch den Übergang von der einen zur anderen Rhythmus gibt. Die Lohnarbeit wird aufhören, die Haupttätigkeit zu sein. André Gorz, Wege ins Paradies, 1984.
In anderen europäischen Ländern gab es ähnliche Diskussionen wie in Deutschland. Und 1986 gründete sich das Basic Income European Network, das noch heute die Bewegung international vernetzt. In den folgenden Jahren wurde es ruhig um das Grundeinkommen.
Dann verkündete Kanzler Gerhard Schröder in seiner Regierungserklärung am 14. März 2003 die Agenda 2010.
Die sogenannte aktivierende Arbeitsmarktpolitik des Sozialdemokraten schreckte die Menschen auf. Das Recht auf Unterstützung wurde an Gegenleistung gekoppelt. Wer Arbeitslosengeld II bekommt, muss Jobs annehmen, die nicht seiner Qualifikation entsprechen. Wer bedürftig ist, muss sich behördlich überprüfen lassen. Viele der sogenannten Hartz-IV-Empfänger empfinden diese Situation als beschämend. Prekäre Arbeitsverhältnisse werden zum Standard. Dumpinglöhne, Minijobs, Teilzeitarbeit, befristete Verträge.
Am 9. Juli 2004 wurden die sogenannten Hartz-IV-Gesetze verabschiedet. Am gleichen Tag gründete sich in Deutschland das Netzwerk Grundeinkommen, ein breites Bündnis von Befürwortern.
Ihr müsst das einfach installieren. Ihr müsst einfach helfen, den Weltfrieden zu installieren, indem ihr sämtliche Kampfhandlungen aufgebt, jegliches Gegeneinander einfach aufhört, Gehorsam zu fordern und aufhört, Gehorsam zu leisten. Dann ist das Spiel mit dem aufgedrückten Fremdwillen vorbei und wir haben
Demokratie gewonnen! Ich bin gar nicht über die Sozialpolitik dahin gekommen, sondern ich bin eher über die Umweltpolitik zu diesem Thema gekommen. Denn ich habe gemerkt, wenn wir uns eingesetzt haben, zum Beispiel dafür einen umweltfreundlicheren Standort zu wählen, gab es immer das Gegenargument, Hauptsache Arbeit, und das schafft ja Arbeitsplätze und das war wichtiger als alles andere. Und das wurde überhaupt nicht mehr gefragt, ja, aber was passiert denn auf diesen Arbeitsplätzen? Was wird dort überhaupt hergestellt?
Katja Kipping gründete 2004 das Netzwerk Grundeinkommen mit. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Partei Die Linke, außerdem Vorsitzende des Bundestagsausschusses Arbeit und Soziales. Sie ist eine Politikerin mit Leidenschaft für das Grundeinkommen, isst noch schnell eine Banane, bevor das Gespräch losgeht. Der Geschäftsalltag im Bundestag ist anstrengend. Viel Zeit bleibt nicht zwischen den Terminen. Katja Kipping wirkt erschöpft, fragt nach, ob sie kurz oder lang antworten soll. Und als ich das Mikrofon anschalte, ist sie wie auf Knopfdruck wach.
Ich finde es ganz zentral für Demokratie, dass niemand gezwungen ist, wider sein Gewissen in seiner Erwerbsarbeit womöglich einer Tätigkeit nachzugehen, wo er Sachen befördert, die er eigentlich am liebsten nicht befördern möchte. Es gibt eben auch viele Erwerbsarbeitsplätze, die bloß aus einem Grund existieren, weil da durch diese Arbeit Profit entsteht.
Sinnvolle Arbeit gäbe es genug in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Kultur oder im Energiesektor. Aber wie steht es mit unserer Arbeitsmotivation, wenn wir ein Grundeinkommen kriegen? Kritiker warnen, dadurch geht der Arbeitsanreiz verloren. Es wird nicht genügend Menschen geben, die freiwillig weiterhin notwendige Erwerbsarbeit leisten. Doch die Befürworter argumentieren mit einem optimistischen Menschenbild. Ja, sagt Adrienne Göhler, was sie in vielen Gesprächen festgestellt hat, habe sie ermutigt.
Dass es wirklich ein Bruchteil nur der Menschen gibt, die sagen, dann würde ich ein Jahr nichts tun oder ich würde mir ein Maserati kaufen, hat mir mal ein Mann gesagt. Und eine Frau dann auch durchaus geschlechterkonform. Eine Bauknechtküche. Aber ich würde mal sagen, 90% aller Leute sagen, klar würde ich weiter arbeiten, weil ich brauche den Kontakt, ich brauche den Impuls, ich brauche die Auseinandersetzung, die soziale Kommunikation, aber ich würde anders arbeiten. Ich würde mir mehr Zeit geben. Also vielleicht kann man das alles unter dem extremen Wunsch zu entschleunigen, das eigene Leben zu entschleunigen, eigentlich überschreiben, weil das sehr viele Leute beklagen, dass sie sich wie in einem Hamsterrad fühlen.
Einfach nur mal Zeit zu haben, ist für die meisten Menschen in den Industriegesellschaften zu einem kostbaren Gut geworden. Die Anforderungen im Job steigen und statt Arbeitszeitverkürzung gibt es in vielen Bereichen Arbeitsverdichtung, Mehrarbeit und verlängerte Arbeitszeiten. Viele sind zudem auf einen Arbeitsplatz angewiesen, der ihnen nichts bedeutet.
Das ist eine große schicksalsmäßige Tragik, ne? Dass ein Mensch dann etwas tut, womit er sich gar nicht verbinden will, gar nicht verbinden kann, dann macht das auch nicht so gut. Und das ist ja gerade die Idee des Grundeinkommens, dass die Menschen, wenn sie ein Grundeinkommen haben, dann wahrscheinlich eher nur das machen, was sie wollen und nicht das machen, was sie sollen. Wir hätten plötzlich eine völlig andere gesellschaftliche Realität. Das, glaube ich, können wir uns noch gar nicht so richtig vorstellen, was das für dramatische Auswirkungen hätte. Stellen Sie mal vor, Sie laufen hier durch Berlin und jeden, den Sie sehen, wo Sie sagen, naja, das macht er, weil er will und nicht, weil er muss. Unvorstellbar, unvorstellbar. Und auch wenn es ihm noch so sehr stinkt, wie man so schön sagt, kann er sich sagen, ja, wenn ich wollte, könnte es anders machen. Also Grundeinkommen ist anstrengend. Es gibt keine Ausreden mehr.
Arbeit, Arbeitskraft und Arbeitender kehren tendenziell zum Individuum zurück und vereinigen sich in einer Person, die sich selbst produziert, indem sie ihre Umwelt produziert. André Gors zur Strategie der Arbeiterbewegung im Neokapitalismus 1967.
Was willst du tun?
Grundeinkommen.
Wenn für dein Einkommen gesorgt wäre, was würdest du deinen Eltern erzählen? Wenn für dein Einkommen gesorgt wäre,
was würden Sie arbeiten, wenn für Ihr Einkommen gesorgt wäre? Überall, wo ich Verfechter der Grundeinkommensidee treffe, taucht diese Frage auf. Es ist eine Aufforderung, darüber nachzudenken, was kann ich, was will ich, was möchte ich verantworten?
Vielleicht würden Sie diese Art von Radio gar nicht mehr machen wollen. Vielleicht würden Sie sich mit 10 Leuten, die auch Ihr Grundeinkommen mitbringen, eine ganz andere Form der Verbreitung überlegen. Vielleicht würden Sie eher Teil von Aktionen werden, als zu sagen, man soll mich konsumieren und dann hat man schon was verstanden. Vielleicht würde sich Ihr ganzes Berufsbild ändern.
Die Emanzipation der Bürger steht auf dem Plan der Demonstranten. Das neue Selbstbewusstsein gefällt den Politikern offenbar nicht. Bisher hat sich keine der im Bundestag vertretenen Parteien ein bedingungsloses Grundeinkommen auf die Fahne geschrieben. Bei den Grünen sei die Zustimmung wohl 50-50, schätzt Adrian Göhler. Die Fraktionsspitze aber lehnt es ab. Da klaffen politische Kaste und Basis mal wieder auseinander, meint sie. Die SPD bildet im Schulterschluss mit den Gewerkschaften eine relativ feste Burg gegen das Grundeinkommen. Strömungen, die sich dafür aussprechen, gibt es aber auch bei ihnen. Von konservativer und liberaler Seite kommen immer wieder Vorschläge für nur scheinbar ähnliche Modelle. Die Höhe des Grundeinkommens ist dabei aber nicht existenzsichernd. Mit Absicht, denn ein niedriges Grundeinkommen stärke den Arbeitsanreiz, meinen Verfechter dieser Modelle.
Die Garantie eines unter dem Existenzminimum liegenden Grundeinkommens hat die Aufgabe, die Arbeitslosen zur Annahme von mühsamen und erniedrigenden Niedriglohnbeschäftigungen zu zwingen. André Gors, Arbeit zwischen Misere und Utopie, 1999.
Unternehmer können von einem System mit Grundeinkommen in doppelter Hinsicht profitieren. Erstens sparen sie Lohnnebenkosten, wenn die bisherigen Sozialversicherungsbeiträge sinken. Zweitens werden sie vom Staat subventioniert durch das Grundeinkommen. Denn für die Grundversorgung der Lohnabhängigen ist nun ein Stück weit gesorgt. Die Arbeitgeber können die Löhne senken. Arbeit wird für sie billiger.
Innerhalb der Partei Die Linke wird am heftigsten diskutiert. Ralf Krämer von Verdi ist zwar wie die Abgeordnete Katja Kipping bei den Linken, aber noch lange nicht mit ihr einer Meinung über das Grundeinkommen. Dass sich jemals eine existenzsichernde Höhe durchsetzen ließe, hält er für utopisch.
Ich befürchte, dass tatsächlich sowas dabei rauskäme wie das Bürgergeld, wie es ja auch teilweise von FDP- und CDU-Politikern gefordert wird, also so eher in der Größenordnung 500, 600 Euro, also eher noch weniger als Hartz IV, sodass man quasi gezwungen ist, hinzuzuverdienen, wenn man einigermaßen leben will.
Der Betrag, den er für existenzsichernd hält, ist allerdings sehr hoch.
Selbst 1.000 oder selbst 1.500 Euro sind ja nicht viel. Also es ist ja nicht so, dass man dann normalerweise sagen würde, auch das reicht mir. Den allermeisten wird das nicht reichen. Insoweit besteht ein starker Druck, etwas hinzuzuverdienen.
In vielen Familien, aber auch in Single-Haushalten, steht heute weniger zur Verfügung. Allemal bei den Empfängern von Arbeitslosengeld II.
Je schlimmer die Situation von Erwerbslosen, desto eher sind diejenigen, die noch einen Arbeitsplatz haben, bereit, alles aber auch alles zu tun, um den nicht zu verlieren. Und wenn wir jetzt diesen Wirkungsmechanismus umdrehen wollen, dann müssen wir natürlich dafür sorgen, dass man auch ohne einen Erwerbsarbeitsplatz an dieser Gesellschaft teilhaben kann. Insofern glaube ich, dass das Grundeinkommen genau den gegenteiligen Effekt hätte, nämlich dass die Beschäftigten in einer deutlich besseren Situation sind, gute Löhne auszuhandeln und kürzere Arbeitszeiten für sich auszuhandeln. Und dann sage ich immer, und dann stellt man sich mal vor, wir hätten dann noch richtig kämpferische Gewerkschaften, dann könnte man womöglich sogar in den Betrieben auch mal die Frage danach stellen, was denn produziert wird, ob das denn immer jetzt die Spritschleuder sein muss oder ob es nicht auch mal das umweltfreundlichere Auto sein kann.
Katja Kipping sähe ihre Partei natürlich gerne geschlossen hinter der Idee eines zum Lebensunterhalt ausreichenden Grundeinkommens. Aber gerade in der Führung seien die Grundeinkommensgegner stark vertreten, bedauert sie. Da gäbe es viel Kritik und Aggressivität, besonders von männlichen Kollegen.
Ich glaube, das ist einfach, dass die ihr eigenes Leben so stark über Erwerbsarbeit definieren, dass es dann schwer für sie möglich ist, mal einen Schritt zurückzutreten und in Ruhe darüber zu diskutieren.
Es ist uns noch keine andere Basis für das Selbstbild und Selbstbewusstsein von Menschen eingefallen als die Berufsposition. Nicht zufällig wird noch die Emanzipation von Frauen an ihr festgemacht. Und wo es Ansätze zu anderen Flöcken für das Selbstbild gibt, etwa sportliche Leistungen oder Errungenschaften der Freizeittätigkeit, haben diese meist eine verdächtige Ähnlichkeit mit der Arbeit. Ralf Dahrendorf, Befreiung von falscher Arbeit, 1986.
Was steht jetzt dieses Wochenende sonst noch so an?
Ja, wie gesagt, am Montag ist die Petition. Der Andrang, die Petition mitzuverfolgen, ist so groß, dass es Live-Übertragungen gibt, sowohl im Petitionsausschuss als auch in den Sophiensälen.
Ich glaube, die Sonne scheint inzwischen auch, oder?
Meinungsverschiedenheiten gibt es auch innerhalb der Bewegung. Einige würden ein niedriges Grundeinkommen akzeptieren, das sei schon mal besser als nichts, und es gäbe dann wenigstens keine Bedürftigkeitsprüfungen mehr. Umstritten sind auch die Finanzierung und die gesellschaftspolitische Zielrichtung, die damit zusammenhängt. Im Wesentlichen gibt es zwei Vorschläge. Der erste fordert die Finanzierung durch die Einkommensteuer. Dazu gibt es eine Reihe von Modellen.
Das Modell, was die Bundesarbeitsgemeinschaft Grundeinkommen in und bei der Linken entwickelt hat, geht davon aus, dass es zusätzlich zur bisherigen Einkommenssteuer eine 35-prozentige Grundeinkommensabgabe gibt, entsprechend dem Einkommen. Und das hätte eine Umverteilungswirkung, vereinfacht ausgedrückt, dass das reichste Drittel der Gesellschaft draufzahlt und die mittleren zwei Drittel werden besser gestellt bzw. in ihrem jetzigen Status abgesichert.
Vorausgesetzt, die Menschen würden weiter wie bisher ihrer Erwerbsarbeit nachgehen. Jede Berechnung kann sich nur am Status quo orientieren, denn das wahre Ausmaß der Veränderungen kennt schließlich niemand. Deswegen sind alle Zahlen letztlich anfechtbar. Im Modell der Linken sind zusätzlich noch ein Mindestlohn und eine Vermögenssteuer vorgesehen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist für sie Teil einer Gesamtstrategie, so formuliert es die Bundesarbeitsgemeinschaft in ihrer Broschüre.
Bei den Linken ist es wirklich so, die Linken haben auf der einen Seite diesen betonierten Arbeitsbegriff, ne, und auf der anderen Seite wollen sie umverteilen. Und die hängen sich jetzt sozusagen an die Idee des Grundeinkommens dran, mit der Absicht, das wäre eine Methode, umzuverteilen. Ne?
Von Götz Werner kommt der zweite Finanzierungsvorschlag. Er will das bisherige Steuersystem völlig umbauen und radikal vereinfachen. Nach seinem Modell fallen alle Steuern weg, bis auf eine Konsumsteuer, die auf alle Waren und Dienstleistungen erhoben wird. Die Konsumsteuer ist heute schon die Mehrwertsteuer. Im Verlauf von 15 bis 20 Jahren solle die Einkommensteuer immer mehr reduziert und gleichzeitig die Konsumsteuer erhöht werden. Die Ersparnisse der Unternehmen könnten dazu genutzt werden, die Konsumsteuer in dem Maße zu erhöhen, dass die Preise insgesamt stabil bleiben. Ein Steuersystem, das alle gleichermaßen belastet, führt für Katja Kipping zu Ungerechtigkeit.
Wenn man eine 50-prozentige Konsumsteuer hätte, egal, ob man nur die 1.000 Euro Grundeinkommen hat oder ob man jeden Monat 1 Million verdient, man bezahlt, wenn man sich eine Hose kaufen muss, 50% Konsumsteuer. Und das ist für den einen ist das ein hoher Anteil und für den anderen ist das, sag ich mal, eher was, was er unter Trinkgeld abbuchen würde.
Für Götz Werner gibt es nur eine Instanz, die alles regelt, der Markt. Er rechnet damit, dass die finanzielle Sicherheit eines dauerhaften Einkommens ausreicht, um die Situation der Erwerbstätigen zu verbessern. Zum Beispiel in der Altenpflege. Die Arbeitsbedingungen und die Gehälter sind heute schlecht. Wenn es ein Grundeinkommen gäbe, würden viele aus dem Job aussteigen. Um das zu verhindern, müssten die Arbeitgeber die Bedingungen vorsorglich verändern. Sie müssten Arbeitsplätze schaffen, in denen Menschen arbeiten wollen. Götz Werner nennt Arbeitnehmer deshalb Kunden. Die bisherige Lohnstruktur würde dabei sicher stark ins Wanken geraten. Dass die Reichen nach seinem Finanzierungsmodell weiterhin exorbitante Gewinne machen, nach Herzenslust verdienen können, wie er sagt, stört ihn nicht.
Wir müssen uns nicht drum kümmern, warum der Ackermann so viel verdient. Das ist sein Problem. Und glauben Sie mir, der kommt damit zurecht. Aber die Rentnerin, die sich Sorgen macht, dass ihr Kühlschrank ausfällt und dass sie dann die Reparaturrechnung nicht bezahlen kann, die kommt damit nicht zurecht. Die bräuchte eigentlich unsere Hilfe.
Eins gilt für jedes Finanzierungsmodell. Die frei werdenden Gelder für die bisherigen Sozialausgaben, für Arbeitslosengeld II und Rente, Kindergeld und Sozialhilfe und vieles mehr, könnten für das Grundeinkommen verwendet werden. Würde man zusätzlich die Sozialversicherungsleistungen reduzieren, die Rente oder das Arbeitslosengeld I, stünden weitere Mittel zur Verfügung. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble bezifferte die Sozialausgaben im Februar 2010, einschließlich der Sozialversicherungen, auf etwa 1 Billion Euro im Jahr. Im Durchschnitt seien das jährlich 12.500 Euro pro Kopf der Bevölkerung, rechnete der Minister vor. Tendenz stark steigend.
Kann angesichts dieser Zahlen die Einführung des Grundeinkommens noch am Geld scheitern?
Dankeschön, Frau Wiest,
bitte.
Ich finde, das ist ein Bürgerrecht, das Grundeinkommen, und das steht jedem Menschen zu.
Im Petitionsausschuss des Bundestags sitzt an diesem 8. November 2010 die Petentin Susanne Wiest. Die Abgeordneten der Parteien, 26 Mitglieder gemäß der Zusammensetzung des Parlaments, hat der Ausschuss, bilden einen Halbkreis um sie. Auch zwei Vertreter aus den Ministerien sind dabei. Oben auf der Empore des Saals verfolgen Anhänger des Grundeinkommens und ein paar Journalisten die Debatte. Der Bundestag möge das bedingungslose Grundeinkommen einführen. 1.500 Euro für jeden Erwachsenen und 1.000 Euro für jedes Kind. So verlangt es die Eingabe. Schon im Vorfeld hatte die Petition für Aufsehen gesorgt. Der Andrang auf die Online-Unterzeichnung war enorm. Es gibt 52.667 Mitunterzeichner. Für sie alle stehe sie jetzt hier, sagt Susanne Wiest zu Beginn der Anhörung. Sie ist 45 Jahre alt, eine Tagesmutter aus Greifswald, parteilos und Anhängerin des Konsumsteuermodells von Götz Werner. Ihre Petition hat sie bereits vorgetragen. Jetzt können die Abgeordneten Fragen stellen. Und Susanne Wiest antwortet, spricht über Arbeitsmotivation, Finanzierung und Modalitäten der Auszahlung.
Zum Beispiel bei Ihrem Einkommen würde das dann meiner Vorstellung nach so aussehen, ich weiß nicht, was Sie verdienen, ich sage jetzt mal, Sie verdienen 7.000 Euro, dann könnte man doch sagen, 1.500 davon heißen Grundeinkommen von Ihrem Gesamteinkommen und 5.500 heißen dann Erwerbseinkommen. Wir zahlen ja auch viele Gehälter aus unseren Steuergeldern. Und diese Gehälter hätten dann einfach in Zukunft, die könnten in ihrer Höhe genau gleich bleiben, davon kann man ja dann anscheinend leben. Und naja, und ist ja auch gut so. Und die hätten dann einfach zwei Komponenten.
Dankeschön. Herr Hagemann, bitte.
Klaus Hagemann ist Abgeordneter der SPD.
Eine Frage an Sie. Sie haben nicht einmal das Wort Mindestlohn erwähnt. Warum bringen Sie nicht den Gedanken des gesetzlichen Mindestlohnes, für den ich mich und meine Fraktion sich einsetzt, um die Würde auch der Arbeit, die Würde der Menschen, dass sie nicht für 3,20 Euro arbeiten müssen, warum bringen Sie das nicht mit in Ihre Debatte mit hinein? Das wäre für mich, meine Meinung, gleichwertig, mindestens zu Ihren Forderungen, die Sie gestellt haben.
Die Vorsitzende des Petitionsausschusses ist Kersten Steinke. Sie ist von der Partei Die Linke und auch fürs Grundeinkommen. Aber hier in der Runde ist sie natürlich neutral.
Wie schätzen Sie das ein?
Dankeschön, Herr Hagemann. Frau Wiest, bitte.
Den Mindestlohn, den finde ich heute in diesem System, ist es eine gute Forderung. Bei einem Grundeinkommen, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen in ausreichender Höhe haben, finde ich ihn nicht mehr wichtig. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er ja kontraproduktiv fast ist, weil, stellen Sie sich jetzt einfach mal vor, ich habe eine Freundin, die beginnt mit einem Unternehmen und sagt, machst du mit, Susanne? Ich finde das hervorragend und sie stellt mich an. Ich habe 1.500 Euro Grundeinkommen, ich finde deine Idee super, also im ersten Jahr, da arbeite ich gern für 3 Euro die Stunde bei dir, weil ich will das tun. Das kann sein, dass ich das will. Das würde mich gar nicht stören. Ich arbeite wirklich in erster Linie, weil mich eine Sache interessiert.
Susanne Wiest hatte die Petition im Dezember 2008 gestellt. Spontan, weil sie sich über den Beschluss, Tagesmütter höher zu besteuern, empörte. Einige Jahre war sie alleinerziehende Mutter. Hinter ihr sitzen die beiden großen Söhne und ihr Mann. Sie erzählt von ihren Ideen, dass es Projekte gibt, die sie sofort anpacken würde, wenn sie eine sichere finanzielle Basis hätte. Susanne Wiest hat ein Talent, komplizierte Zusammenhänge anschaulich darzustellen. Immer wieder wird sie konkret. Das Thema bekommt Leichtigkeit.
Ich würde sehr gerne sofort eine Mittagsversorgung für Schüler und Jugendliche anbieten, inklusive Hausaufgabenbetreuung. Und hätte ich ein Grundeinkommen, würde ich sagen, da fange ich sofort damit an. Und dann lege ich los. Ich brauche ein Einkommen, um was tun zu können. Ehrenamt ist schön, aber man muss es sich leisten können. Das können Rentner sehr gut machen, ne? die abgesichert sind. Aber wenn man das nicht ist, kann man nicht so initiativ werden. Da muss man ja immer gucken, dass man genug Geld hat.
Dankeschön, Frau Wiest, für Ihre Beantwortung der Fragen. Wir kommen in die zweite Runde. Wir hatten vorhin gesagt, die Fraktion noch eine kurze Frage, wir schauen auf die Uhr, unser Zeitlimit und Herr Kauder hat das Wort.
Der CDU-Abgeordnete Siegfried Kauder steigt in den Ring.
Herr Wies, mal eine grundsätzliche Frage. Ein Reisebüro bietet Ihnen an, dass Sie eine Reise in Anspruch nehmen können, ohne zu zahlen. Sie können die Reise aber auch für 1600 Euro kaufen. Wie würden Sie sich entscheiden?
Zahlen oder nicht zahlen, also im Vordergrund steht, möchte ich da überhaupt hin, wohin die Reise geht? Ja.
Danke. Dankeschön. Ob sie sich Gedanken gemacht habe, wie man so ein komplexes System einführen könne, Vielleicht schrittweise oder wie man es mal ausprobieren könne, fragt Hermann Ott von den Grünen.
Das wäre ja auch mal eine spannende Sache.
Ich fände es gut, wenn Mecklenburg-Vorpommern Modellregion fürs bedingungslose Grundeinkommen werden würde.
Ein großzügig angelegter Feldversuch zum Grundeinkommen erscheint längst überfällig. Er wäre nützlich für ein interdisziplinäres Forschungsprojekt unter der Beteiligung von Finanzexperten, Psychologen und Sozialwissenschaftlern. Die Ergebnisse könnten die Diskussion bereichern.
Ich finde es auch gut, wenn diese Diskussion der Modelle, der verschiedenen Vorstellungen, wenn die noch eine ganze Weile dauert, bis wir wirklich das Beste rausgefunden haben.
Die Anhörung ist vorbei und das Publikum erleichtert.
Ich bin ja aus der Schweiz, hier in Berlin, weil mich das natürlich sehr interessiert, wie sich das Thema, man hört den Jubel im Hintergrund, wie das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, Susanne Wies kommt jetzt gerade zu den Leuten drunter, darum jubeln sie so, wie das hier in Berlin im Bundestag behandelt wird. Bin sehr positiv überrascht. Ich dachte, das wird wohl verhackstückt sofort, oder? Aber durch diese herzliche Art auch von Susanne Wies konnte sie, glaube ich, auch ein bisschen die Köpfe und Herzen und die Schranken vor allem in den Köpfen dieser Politiker, das ist ja der Job von denen, die müssen das machen, öffnen. Und so fand ich das jetzt heute ein erfolgreicher Schritt in der Grundeinkommensbewegung.
Daniel Haeni ist von der Schweizer Initiative Grundeinkommen. Zusammen mit seinen Mitstreitern will er eine Volksabstimmung zum bedingungslosen Grundeinkommen herbeiführen. Davor, so will es das Schweizer Recht, müssen innerhalb von 18 Monaten 100.000 Stimmen für die Volksabstimmung gesammelt werden. Das ist die sogenannte Volksinitiative. Im Frühling 2012 soll die Initiative starten.
Vor 2 Wochen war die erste Gewerkschaft in der Schweiz, SINA, eine recht große, also für Schweizer Verhältnisse große Gewerkschaft mit 65.000 Mitgliedern. Die haben erstmals mit einer Mehrheit der Delegierten für diese Idee gestimmt und vorgeschlagen, dass diese Gewerkschaft sich der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens annimmt, weil die auch merken, der heutige Arbeitsbegriff, der ja auf die Erwerbsarbeit so verengt ist, der braucht eine Weiterentwicklung, eine Befreiung und dass sie als Gewerkschaft eigentlich gerade das als Aufgabe wahrnehmen wollen. Aber das war erstmalig, dass eine Gewerkschaft sich positiv dazu äußert und gestimmt hat.
Die Schweizer Gewerkschaft will Neuland erobern. Bisher sei man allein auf Lohnempfänger ausgerichtet gewesen. Angesichts der weltweiten Destabilisierung der Arbeitsverhältnisse braucht es neue Strategien, begründen die Gewerkschafter ihre Resolution zum Grundeinkommen. Der Entscheidung ging eine heftige Debatte innerhalb der Gewerkschaft voraus.
Die Gewerkschaften haben natürlich Angst, wenn es plötzlich ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt. Da muss man auch nicht mehr für Mindestlöhne kämpfen, war heute auch Thema in der Anhörung. Das ist ja dann logisch, also es braucht dann keinen Mindestlohn mehr. Da kann man ja aus Gewerkschaftsorganisation und Funktionärentum natürlich Angst haben, dass einem da irgendwie was weggenommen wird.
Ob die Petition von Susanne Wiest im Bundestag behandelt wird, hängt von der Empfehlung des Petitionsausschusses ab. Die Vertreter der heutigen Regierungsparteien, das heißt die Mehrheit im Ausschuss, wird wohl nicht dafür votieren. So viel ist bei der Anhörung deutlich geworden. Allerdings wurde die Petentin im April 2011 durch ein Schreiben aus Berlin informiert, mit dem Abschluss der parlamentarischen Prüfung ihrer Eingabe sei erst in der nächsten Wahlperiode zu rechnen. Wie dann die Mehrheiten im Petitionsausschuss sein werden, lässt sich heute kaum voraussagen.
Wenn Geld umsonst ist. Die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen. Ein Feature von Maike Hildebrandt. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2011. Es sprachen Isis Krüger, Hüseyin Michael Çırpıcı und Henrik Stickan. Sounddesign Albrecht Panknin. Ton und Technik Hans-Martin Renz und Hanna Steger. Redaktion und Regie Karin Beindorf.